Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Wir lassen uns alle verarschen. Und zwar von der Industrie. Und da gibt es unter euch sicher auch gar nicht mal so viele, die da wirklich sagen können, nee, ich nicht. Eine, die das sagen kann, ist Katrin Hartmann. Katrin ist Journalistin und recherchiert schon seit über 10 Jahren zum Thema Greenwashing. Also dazu, wie meistens große Unternehmen uns klar machen wollen, dass sie was Tolles für die Umwelt tun und dass wir alle was Gutes für die Umwelt tun können, wenn wir ihre Produkte kaufen. Während sie sich in Wahrheit null für die Umwelt interessieren und sie möglicherweise sogar zerstören. Da hat sie ein Buch gerade drüber geschrieben, Die grüne Lüge heißt es, und genauso heißt auch eine Doku, die sie mitentwickelt hat, und wir sprechen jetzt über diese grünen Lügen. Moin Katrin.
Hallo, grüß dich.
Als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, da habe ich gleich Puls bekommen. Du steigst mit den Nespresso-Kaffeekapseln ein. Also ich falle ja bestimmt auch selbst auch viel auf grüne Lügen rein, ne? Wahrscheinlich wir alle.
Und, wir alle.
Auch weil ich mich bestimmt auch zu wenig informiere. Aber bei diesen Nespresso-Dingern habe ich mich tatsächlich immer schon gefragt, was dieser Wahnsinn eigentlich soll. Und dieses Beispiel, das scheint dir auch irgendwie ein Stück weit am Herzen zu liegen, weil das taucht schon auch immer wieder mal in deinem Buch auf, ne?
Ja, das stimmt. Ich finde das ein wahnsinnig gutes Beispiel. Einerseits dafür, wie wenig rational Konsum eigentlich ist, weil ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren haben wir Joghurtbecherdeckel abgespült und in die Sammlung getragen. Und wo sind wir heute angekommen? Bei einem Kaffeegerät, das sinnloserweise diese Alukapseln braucht. Mhm. Einen Müllberg von 8000 Tonnen jedes Jahr produziert, Kaffee enthält, der im Kilo 80 Euro kostet. Mhm. Und nur weil George Clooney in der Werbung einen kostarikanischen Kaffeebauer nett auf die Schulter klopft, sollen wir auch noch glauben, dass, wie Nespresso das auf der Homepage sagt, jede Tasse Nespresso etwas Gutes für die Welt bewirkt. Also das finde ich ist im Konzentrat so eine grüne Lüge und eigentlich auch wahnsinnig lächerlich. Wir sollten uns eigentlich alle darüber kaputt lachen, anstatt diesen Quatsch da wirklich ernst zu nehmen.
Und trotzdem ist es ja verwunderlich, dass diese Dinger in vielen Küchen stehen. Ne? Also erstens, weil sie halt sauteuer sind. Zweitens, weil wir eigentlich ja auch alle irgendwie im Hinterkopf haben, was Aluproduktion bedeutet. Und weil wir drittens auch eigentlich ein Auge darauf haben, was Kaffeeproduktion so bedeutet. Warum fallen wir da trotzdem drauf rein, obwohl wir eigentlich solche Fakten ja schon mal gehört haben?
Weil Konsum tatsächlich nichts Rationales ist. Ich würde sogar die steile Behauptung aufstellen, dass das auch tatsächlich in Küchen oder Büros exakt dieser Käuferschicht steht, die glaubt, sie hätte ein besonders hohes Umweltbewusstsein und die sich für besonders aufgeklärt hält, möglicherweise auch ist. Aber es ist einfach ein emotionaler Zugang. Also tatsächlich mag das damit zu tun haben, dass George Clooney, der ja mit einer Menschenrechtsanwältin verheiratet ist, der ja so schön selbstironisch und lustig ist, eben in dieser Nespresso-Werbung auftaucht, dann ist es natürlich rasend bequem, diese Maschine, macht keinen Dreck und die Kapseln leuchten so schön bunt und so. Also
da, ja, auch das diese zeigt, Stores. Ne?
Genau. Diese Stores.
Das ist ja so, als würdest du irgendwie Schmuck kaufen, wenn du da reingehst.
Ja,
ne?
Genau. Also diese ganze Inszenierung, dass man dann auch so sich fühlt wie so ein Teil eines exklusiven Clubs. In der Zeit lang konnte man das ja nur im Internet bestellen oder kann auch Mitglied von so einem Club werden. Mittlerweile sind in Fußgängerzonen so ganze Wände voll mit diesen bunten Kapseln. Also da sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass das einfach, dass man nicht rational konsumiert, was ja so diese Behauptung ist, wir müssen alle nur richtig einkaufen, wenn wir das Richtige kaufen. Das zeigt ja eigentlich sehr, sehr deutlich, dass nach diesen ganzen Appellen am Ende Nespresso rauskommt, ist eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn.
Jetzt ist das auf jeden Fall ein Beispiel, was das merke ich schon, was dich auf jeden Fall bewegt. Was ist denn so für dich nach all deinen Recherchen? Ich habe eben gesagt, du bist schon über 10 Jahre an dem Thema dran, hast auch schon Bücher darüber geschrieben, gerade aktuell eins rausgebracht, die Doku. Was ist so für dich die größte grüne Lüge?
Also eine der ganz großen grünen Lügen ist natürlich nachhaltiges Palmöl. Palmöl ist ja in jedem zweiten Supermarktprodukt drin und seit die EU mit ihrer Kennzeichnungsverordnung dafür gesorgt hat, dass das jetzt auf den Packungen auch draufsteht, dass da nicht mehr Pflanzenöl drin ist. Und nachdem wir ja alle irgendwie die Bilder von Orang-Utans und abgebrannten Wäldern und so weiter kennen, hat sich das ein bisschen ins Bewusstsein geschrieben, dass Palmöl irgendwie nichts Gutes ist, dass er für Wald abgeholzt wird und so weiter. Deswegen hat die Industrie schon vor 14 Jahren mittlerweile, also seit sehr langer Zeit, eben dieses Siegel für nachhaltiges Palmöl. Und das kann es selbstverständlich gar nicht geben in diesen unfassbaren Mengen, wie das verwendet wird, wie das angebaut wird. Also allein in Indonesien wächst Palmöl auf einer Fläche 4-mal so groß wie die Schweiz. Alleine der Konsumgüterkonzern Unilever verbraucht 1,5 Millionen Tonnen. Die haben sich ganz besonders ein dickes grünes Mäntelchen umgehängt, weil sie so viel verbrauchen. Und alleine für diesen einen Konzern Palmöl wächst, ist 4000 Quadratkilometer, das ist größer als Mallorca. Und das kann nicht in gut gehen. Und je schlechter ein Produkt oder ein Rohstoff oder je schädlicher, desto mehr Engagement im Greenwashing gibt es. Und das gibt es dann natürlich auch bei Erdöl, fossilen Technologien. BP ist auch noch ein wunderschönes Beispiel, die sich als ganzen Konzern grün gewaschen haben, sich ein neues Logo, einen neuen Claim gegeben haben, neuen Namen haben. Und das sind so die zwei ganz großen Beispiele für Greenwashing. Und das ärgert mich natürlich wahnsinnig, weil das genauso Sachen sind, die man von Ferne gar nicht vor Ort überprüfen kann. Und je weiter sowas weg ist, je problematischer, je undurchsichtiger so ein Produkt zusammengesetzt ist, desto einfacher ist es natürlich auch Greenwashing zu betreiben. Also einfach ein Baba drauf zu machen, wo eine Palme drauf ist oder sonst irgendwas Hübsches oder ein grüner Frosch oder was es alles gibt, weil man kann es nicht überprüfen. Und die Botschaften, die in diesen Marketingabteilungen, die in denen ja sehr, sehr viel Geld drin steckt, ist, die sind natürlich sehr beruhigend. Und deswegen ärgert mich das so. Ich will mich nicht beruhigen lassen, weil das ist echt eine ernste Sache und wir sollten darüber wütend bleiben.
Du sagst schon, es ist weit weg, deswegen bist du auch hingefahren nach Indonesien zum Beispiel. Zum Thema Palmöl hast du da recherchiert, können wir gleich auch nochmal ausführlich drüber reden. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, wenn du jetzt diese ganzen Dinge im Kopf hast, wie gehst du einkaufen? Weil irgendwie, also wir müssen ja irgendwas kaufen und gerade Palmöl ist ja auch so ein Beispiel, das findet man ja fast überall drin, so, ne?
Also wie, ich habe auch keine unterirdischen Geheimläden, in denen alles toll ist, wo
schade.
Ich einkaufe. Ja, schade. Also ich bewege mich in dieser Welt, in diesem System, genau wie alle anderen auch. Ich mache natürlich viele Dinge nicht. Ich esse kein Fleisch beispielsweise. Ich fahre mit dem Fahrrad rum. Das machen natürlich sehr, sehr viele andere auch. Und Palmöl, naja, wenn es um Lebensmittel geht, wenn man keine Fertigprodukte kauft, das tue ich auch nicht, weil ich das einfach eklig finde und nicht mag, unter anderem, und eben weiß, was da drin steckt. Das möchte ich nicht in mich hineinlassen. Aber da hört es dann relativ schnell bei Lebensmitteln auch wieder auf. Also wenn wir Kleider betrachten, Elektronik betrachten, ganz viele Dienstleistungen, die uns umgeben, betrachten, dann gibt es da keine Möglichkeit, sich rauszukaufen. Und für mich die viel, viel wichtigere Frage ist ja eigentlich, warum wird diese Verantwortung auf mich, auf uns abgewälzt? Warum sollen wir diejenigen sein, die im Supermarkt die Verantwortung übernehmen und uns entscheiden zwischen einem Scheißprodukt und einem angeblich besseren Produkt? Warum ist das eine Wahl? Das sagt der Raj Patel so schön in unserem Film. Warum ist das überhaupt eine Wahl? Und wenn wir eine kleine Anzahl von angeblich besseren Produkten haben oder Produkten mit einem Siegel drauf, dahingestellt, ob das jetzt was bringt oder nicht, dann heißt das doch, der ganz große Rest ist Mist. Und das ist ja nicht zufällig, sondern weil die Art des Wirtschaftens, Herstellens, Rohstoffe produzierens für diese Konzerne legal ist. Und da müssen wir dran. Wir müssen fragen, warum stehen diese Produkte im Supermarkt? Warum ist das erlaubt? Warum ist erlaubt, dass die im Supermarkt, im Kaufhaus, wo immer, die Großzahl der Produkte oder Dienstleistungen, die wir haben, in irgendeiner Form mit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzung zu tun haben? Warum gibt es da keine Ordnungspolitik? Und da müssen wir ansetzen und kämpfen. Weil ich möchte eigentlich weder mich darauf verlassen, dass meine Mitmenschen alle irgendwann an so einen Punkt kommen, zu sagen, wir machen jetzt alles anders. Außerdem funktioniert es nicht, das hat diesen Markteinfluss nicht. Und das Dritte ist, ich möchte mir darüber keine Gedanken machen. Und dann kann es sein, dass es viele Quatschprodukte einfach nicht gibt, aber es gibt halt auch einfach sehr viele Quatschprodukte, auf die wir locker verzichten können, ohne dass wir überhaupt merken, dass sie nicht mehr da sind.
Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Kern dieser ganzen Geschichte. Also die Politik ist da ein Stück weit gefordert, auch weil diese Siegel, du hast es gerade schon angesprochen, die es dann auf Produkten gibt, die dann angeblich besser sein sollen, ja häufig nicht funktionieren. Palmöl hast du gerade schon genannt als Beispiel, vor kurzem durch die Presse, mal wieder durch die Presse, muss man sagen, großgegangen ist das MFC-Siegel für Fisch, was halt auch nicht so richtig funktioniert. Worauf kann ich denn dann am Ende als Verbraucher überhaupt noch achten, wenn ich dann einkaufen gehe? Jetzt nochmal so ganz pragmatisch gefragt. Klar, ich kann auf so ein paar Produkte verzichten, wo ich halt irgendwie weiß, da kann nichts Gutes drin sein und die brauche ich vielleicht auch nicht. Also gerade so, weiß ich nicht, Konsumprodukte, Chips, weiß der Geier, sowas. Ne? Aber am Ende so richtig was richtig machen kann ich ja nicht.
Genau. Tatsächlich müssen wir müssen uns wirklich von dieser fatalen Idee verabschieden, dass wir im Supermarkt die Welt retten können. Also wie könnte man denn mit Konsum, der ja für einen Großteil der Probleme verantwortlich ist, ausgerechnet etwas besser machen? Und das MSC-Siegel, das du gerade angesprochen hast, auch das FSC-Siegel für Holz, diese ganzen Siegel, bei denen die Industrie mit im Boot ist, die sind ja alle gedacht für einen Massenmarkt. Die wollen ja alle, dass weiter verbraucht wird, dass das weiter verkauft wird, dass dieses MSC-Siegel funktionieren könnte. Das war ja von Anfang an vollkommen irrational. Es gibt kein einziges Siegel dafür, dass die Massenfischerei in Ordnung macht. Und wenn in einem solchen Siegel, und das ist bei Palmöl ja nicht anders und bei Gensoja auch nicht anders, oder bei Baumwolle, dass es ja darum geht, dass ein Massenmarkt besser gemacht wird. Und das ist er nicht. Da geht es darum, dass viel produziert wird und dass viel verkauft wird. Und wenn viel verkauft wird, wird auch viel weggeschmissen. Und wenn viel weggeschmissen wird, wird wieder viel gekauft. Also dieser Kreislauf soll erhalten bleiben. Gleichzeitig sollte es uns ein gutes Gewissen machen, dass wir das Richtige kaufen. Und drittens, und das ist das ganz Fatale, und deswegen dürfen wir uns damit auch nicht gemein machen, das ganz Fatale ist, dass Greenwashing natürlich eine ganz wichtige Form des Lobbyismus ist für Konzerne, dass sie sagen, wir kümmern uns selber drum, wir werden es von selber besser. Ihr müsst uns nicht regulieren. Wir haben hier ganz tolle Umweltprojekte und die klingen alles super und schaut doch mal auf unsere Homepage, die schaut aus wie beim fairen Handel. Es wird alles gut, wir kümmern uns drum, und das ist natürlich falsch. Und indem wir uns sagen, wir glauben denen, wir wollen die mit unserem Konsum besser machen, helfen wir ihnen eigentlich nur, an ihrem Kerngeschäft festzuhalten. Und das ist der Grund, warum wir da raus müssen. Weil, wie du es schon beschrieben hast, es sind dem echt Grenzen gesetzt. Natürlich kann man, aber das finde ich auch immer so wohlfeil, den Leuten zu sagen, kauf doch auf dem Wochenmarkt ein. Mhm. Also dieses Geheimnis kenne ich jetzt aber auch ehrlich gesagt auch schon 30 Jahre.
Ja, ja, klar.
Das ist so. Und das nächste Problem ist natürlich, dass es das auf eine individuelle Ebene zieht. Und auf einer individuellen Ebene bewirken wir nichts. Wir bewirken was, wenn wir wegkommen vom Individuellen, wenn wir wegkommen davon, uns als Konsumenten wahrzunehmen, sondern uns als Teil einer Gesellschaft wahrnehmen, als Bürger, als die haben wir Rechte, und dazu gehört, auf die Straße zu gehen, uns sichtbar zu machen, unsere Wut sichtbar zu machen und unser Nein sichtbar zu machen. Und das ist der Moment, wo Veränderung anfängt.
Und da kommt ja dann im Zweifel die Politik ins Spiel, die bisher sich für das Thema nicht so richtig interessiert. Also wenn ich mir jetzt irgendwie anschaue, es gibt halt zum Beispiel diese Siegel, ja, MFC-Siegel als dieses eine Beispiel. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt kein anderes Siegel, was man irgendwie benutzen könnte. Warum interessiert die das bisher nicht? Also was sagt die Politik dazu, wenn dann mal wieder irgendwie rauskommt, dieses Siegel, was ja eine freiwillige Geschichte am Ende ist, bringt eigentlich nichts?
Naja, also natürlich hat die deutsche Regierung ein Interesse daran, dass die Wirtschaft hier wächst. Deutschland hat, und das ist genau das, da müssen wir hinschauen, Deutschland betreibt in dem Sinne keine Ordnungspolitik. Also Deutschland ist ganz groß darin, als eines der Länder Europas, die Verantwortung für Produktion, für Rohstoffe beziehen, für Handelsbeziehungen komplett auf freiwillige Basis gestellt hat und sich gegen alle Regulierungen wehrt. Es gibt zum Beispiel die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die eigentlich jedem Mitgliedsland der UN vorschreiben, dass sie Pläne entwickeln sollen, die Regierungen Pläne entwickeln sollen, wie sie das in der Lieferkette der jeweiligen Unternehmen machen, sodass am Ende eben Unternehmen, die in ihrer Lieferkette Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörungen zu verantworten haben, zur Verantwortung gezogen werden können. Dagegen wehrt sich die Bundesregierung mit Händen und Füßen samt der ganzen Industrielobbyverbände, die solche Regulierungen verhindern. Und jetzt sollen wir ausgerechnet der Industrie, die diese Regulierung verhindert, ihren lächerlichen Siegeln glauben. Das ist ja absurd. Ich will vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Mhm. Wir hatten dieses Jahr im April 5 Jahre Rana Plaza. Vor 5 Jahren ist dieses Gebäude in einem Vorort von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka eingestürzt. Mhm. Es sind über 1200 Menschen gestorben. Es sind mehr als 2000 verletzt. Heute noch leiden sie unter den Folgen. Und was ist passiert? Kein europäisches, amerikanisches oder was auch immer westliches Textilunternehmen ist zur Verantwortung gezogen worden. Niemand sitzt für diesen, ich will schon sagen, Massenmord im Gefängnis. Niemand musste wirklich rechtlich verbindlich Entschädigung bezahlen. Nur auf den gesellschaftlichen Druck hin nach dieser Katastrophe ist überhaupt zustande gekommen, dass man das NGO, diese Firmen unter Druck gesetzt haben, dass sie ein Brandschutzabkommen unterzeichnen und in einen Fonds einbezahlen, der jetzt Spender vorgenannt wird, zynischerweise. Und viele haben sich lange bitten lassen, dieses Brandschutzabkommen zu unterzeichnen, jahrelang bitten lassen, bis eben diese Katastrophe passiert ist. Und da reden wir nur und nur darüber, dass Menschen bei ihrer Arbeit nicht verrecken. Mhm. Und das finde ich einen riesigen Skandal. Und ich finde, an dem kann man so deutlich machen, wie zynisch das ist, dass jetzt wiederum unser Entwicklungsminister Gerd Müller auf den Einzelnen zeigt und sagt, ihr seid schuld, ihr kauft diese Klamotten. Mhm. Und das ist eine Frechheit und die sollten wir uns nicht bieten lassen. Und jetzt kommt er daher und verspricht einen grünen Knopf und sagt, da wird es jetzt ein Siegel geben und mit denen verspreche ich, da ist alles 100% in Ordnung. Das ist gar nicht möglich ohne politische Regulierung, die es auch bei diesem Siegel wiederum nicht geben wird oder nur sehr begrenzt geben wird. Und da, das beschreibt es eigentlich sehr schön. Also letztlich hält die Politik an diesem Wirtschaftsmodell fest, hält an den Handelsabkommen fest, hält an dem Export fest und das auf Kosten eben anderer Länder. Und es ist so schön einfach, dann auf den Einzelnen zu zeigen und zu sagen, ja, ihr kauft falsch ein. Hm. Ihr müsst besser einkaufen, wo man sagen kann, ja, was denn bitte? Und das macht mich sehr sauer, wie du vielleicht schon hören kannst.
Durchaus. und das ist ja auch alles relativ weit weg, das hast du eben auch schon mal gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, dass das dann, also man kann es vielleicht auch ganz gut wegschieben und bringt es dann nicht unbedingt mit dem hübschen Produkt, was man kauft, in Verbindung. Und deswegen bist du zum Teil ja auch einfach mal hingefahren. Ne? Du bist in Indonesien zum Beispiel gewesen zum Thema Palmöl, hast da auch Palmölplantagen besucht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das da aussieht. Was hast du da gesehen?
Also ich war für mein zweites Buch aus kontrolliertem Raubbau knappe vier Wochen in Indonesien und habe da versucht, diese Palmölgeschichte so aus allen Blickwinkeln zu beleuchten. Also die Menschenrechtsverletzungen, die Brutalität und Vertreibung gegen Indigene. Und das, was ich wirklich nie vergessen werde und auch, also was mich, also wenn ich nur dran denke, wirklich ja eine Gänsehaut über den Rücken jagt, ist, dass ich da wirklich diese ganzen, also tagelang, wochenlang durch nichts als Zerstörung gefahren bin in diesen Palmölgebieten. Da gibt es Monokulturen, die sind einfach grün, da ist nichts mehr außer Gestrüpp und diesen Palmen. Da siehst du keine Tiere mehr, die Menschen siehst du da nur noch irgendwie mit ihren Sprühdingern, die da Gift an die Stämme sprühen.
Wo vorher Regenwald war.
Wo vorher Regenwald war, exakt vorher Regenwald war. Das fand ich noch mit das Erschütterndste. Dann hast du wieder abgeholzte Hügel, du hast dann abgeholzte Flächen, teilweise so, also es ist scheußlich. Und tatsächlich habe ich eben einen meiner Begleiter, den Udin, gefragt, Udin, sag mal, war da vorher Regenwald? Und er hat gesagt, ja, da war vorher überall Regenwald. Und das tut weh, wenn man das sieht. Man spürt diese Gewalttätigkeit und man spürt, dass diese Gewalt nicht einfach nur gegen die Natur geht, sondern gegen Menschen. Und ich habe vertriebene Indigene besucht. Ich war bei einer, das werde ich auch nie vergessen, bei einer jungen Frau, deren Mann von der Security-Firma, einer Palmöl-Firma und dem Militär totgeschlagen worden ist. Bei ihr saß ich in der Hütte und da möchte man eigentlich nur noch schreien. Sie ist allein dann mit 5 Kindern und sitzt da und die Hütte ist auch in der Palmölplantage und die wird da nie mehr rauskommen. Indigene habe ich besucht, die da im Straßengraben schlafen, weil sie über Nacht ihr Wald abgeholzt wird. Also es ist eine riesige humanitäre Katastrophe, eine Umweltkatastrophe. Ich habe mir auch, das war noch ganz interessant, eine Plantage angeschaut, die in dem Moment für dieses Siegel zertifiziert worden ist, vom TÜV Rheinland übrigens. Ach, der solche Zertifizierungen im Auftrag und gegen Bezahlung dieser Palmölfirmen durchführt. In dieser Plantage war ich drin mit einem Aktivisten, der dort versucht, Gewerkschaften zu gründen. Und wir sind sehr, sehr tief in diese Plantage reingefahren. Und ich weiß nicht, ob die Kontrolleure so weit reingefahren sind, wo wir gesehen haben, wie die Arbeiter wie Sklaven dort behandelt werden und leben. Ein paar Tage bevor wir dahin gefahren sind, sind 2 Frauen von einem Krokodil getötet worden, die in so einer Arbeiterbaracke wohnen, weil sie kein Wasser haben und sich in dem Fluss gewaschen haben. Und hinter diesen Baracken verläuft dann so ein Scheißekanal, was nicht mal Plumpsklos gibt. Die Leute haben fast nichts zu essen und sie werden in so ein ganz perfides Arbeitssystem gezwungen, das man wirklich als Sklavenarbeit bezeichnen kann. Dass die kriegen so ein Ernteziel, da heißt es dann, ihr müsst so und so viele Palmölfrüchte ernten, das ist dann meistens bis zu einer Tonne. Das kann niemand alleine. Deswegen holen die ihre Familien dazu, die Kinder mit dazu. Ich habe gefährliche Kinderarbeit, ich habe es gesehen. Und dann steht da aber auf dem Papier, natürlich offiziell gibt es hier keine Kinderarbeit. Das sind dann die Kleinbauern und das sind die Erntearbeiter, die das machen. Aber wir haben damit nichts zu tun. Und das ist natürlich fürchterlich. Aber auf der anderen Seite sieht man auch positive Dinge. Das möchte ich natürlich auch nicht verschweigen.
Aber du hast dann auch, bevor wir vielleicht noch darauf kommen, was du an positiven Dingen gesehen hast, du hast dann auch diese Kritik genommen und auch die Vertreter von Konzernen damit konfrontiert. Ja. Wie bist du an die rangekommen und wie haben die auf dich überhaupt und deine Kritik reagiert?
Also es gibt, von einigen kriegt man dann gar keine Antwort. Mhm. Also ich habe lange versucht, den runden Tisch für nachhaltiges Palmöl auch zu treffen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann ging dann keiner mehr ans Telefon. Die Konsumgüterkonzerne hierzulande natürlich, das ist nicht die verlassen sich ja natürlich auch, ja, wir wissen, das ist alles nicht so schlimm, aber da haben wir dieses Siegel und wir sind ja dabei, wir ändern das. Und also das ist, finde ich, immer sehr zäh und es ist immer sehr, sehr Teflon und man kommt da nicht so richtig ran. Allerdings bei unserem Film, und das ist eine meiner liebsten Szenen, muss ich sagen, ist uns beiden, Werner Bothe und mir, ja gelungen, dass wir so einen Palmöl-Lobbyisten auf einer Palmöl-Konferenz in Bali so richtig schön ins Schleudern bringen. Das macht
auch
mir
von
total.
Dem runden Tisch, glaube ich. Ne?
Ja. Der unterstützt insofern diesen runden Tisch auch, also weil er für eine europäische Palmöl-Lobby in den Niederlanden zuständig ist und der konnte uns dann nicht mal erklären, was eigentlich nachhaltiges Palmöl ist. Also den haben wir schön ins Schwitzen gebracht und das war sehr, sehr schön und wir haben auch, uns ist da auch hoffentlich gelungen, eben diesen Widerspruch zu zeigen. Also zum Beispiel, uns hat man da sehr viele, die Industrie indirekt sehr viele Gefallen getan, indem sie uns zeigen wollte, wie super sie sind und wir vor Ort dann aber halt gesehen haben, wie super sie halt eben nicht sind, indem wir bei einer Firma, bei einer Firma, die auf dieser Palmölmesse den schönsten Greenwashing-Stand von allen hatte, Vögelgezwitscher von Band, Indigene, die sie da irgendwie eingekauft haben, da zu tanzen, grüne Bilder, Orang-Utan-Fotos und so, und deren Tochterfirma hatte halt eben ein Stück Wald illegal abgebrannt und auf diesem Stück Wald waren wir halt eben auch, aber selbstverständlich streiten die dann alles ab und so hoffe ich, dass uns das da gelungen ist, das auch mal zu zeigen, wie das dann aussieht vor Ort und dass die Leute darüber lachen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man die Leute entweder auslacht oder sehr, sehr wütend darüber wird, was für ein Mist die uns erzählen, weil wenn man das so ein bisschen durchbricht, dass man die nicht mehr ernst nimmt in ihren ganzen Quatsch, Nachhaltigkeitsgrünen Lügen, dann sind wir auch schon nämlich einen Schritt weiter, weil dann wissen wir nämlich, wen wir bekämpfen müssen.
Jetzt hast du eben auch gesagt, es gibt durchaus positive Entwicklungen, auch in solchen Ländern wie Indonesien. Du hast auch gesagt,
absolut,
du bist mit einem Aktivisten unterwegs gewesen, was ja auch schon mal zeigt, es passiert ja auch irgendwas im Land. Vielleicht können wir da auch mal reinhören. Ihr habt diesen Aktivisten auch in der Doku mit drin gehabt.
Bei der Überprüfung der Arbeitsweise mehrerer Palmölfirmen wie Sinamas, Wilma und anderen stellte ich fest, dass niemand nachhaltig produziert. Dafür verursachen sie viele schlechte Dinge. Menschenrechtsverletzungen, Gewalt gegen die Bauern und Gemeinden, Vertreibungen, Umweltzerstörung und Armut.
Das heißt, diese Dinge, die du gerade eben auch schon ausführlich erklärt hast, die sind natürlich auch den Menschen in Indonesien bewusst und es gibt auch Menschen, die dafür kämpfen, dass sich das ändert.
Ganz, ganz genau. Also Ferry Irawan, den wir im Film haben, den hatte ich damals für meine Recherchen auch schon getroffen. Das ist zum Beispiel für mich ein Held, ehrlich gesagt, weil der ist so engagiert und er hat so einen wunderbaren Zugang. Nein, man soll ja nicht immer einzelne Personen so als Helden bezeichnen, weil er hat natürlich im Hintergrund ganz, ganz viele Leute vor Ort, die mit ihm daran arbeiten. Was die machen ist, Ferry hat beispielsweise herausgefunden, welche Firma diesen Wald abgebrannt hat, also eben die Tochterfirma dieses lustigen Greenwashing-Unternehmens, hat dafür gesorgt, dass der Manager ins Gefängnis kommt, hat die Firma angezeigt. Jetzt ist es tatsächlich so, nach 2 Jahren sind die vor Gericht zu Strafzahlungen verdonnert worden, zu Entschädigungen verdonnert worden. Was sie noch machen, ist Land kartografieren. Leute vor Ort aufklären und zu sagen, wir müssen zusammenhalten, wir dürfen unser Land nicht an die Konzerne verkaufen, es uns wegnehmen lassen. Und er kommt eben auch, er ist Sohn von Waldbauern, er ist in einem Walddorf groß geworden, denen ist auch, das auch illegal abgeholzt worden ist, dort der Wald. Und sie haben es aber wieder geschafft, sich diesen Wald zurückzuerkämpfen von der Palmölfirma, auch mit Gerichtsverhandlungen, mit Kartografierungen, mit zu sagen, hier, das ist unser Land nachweislich. Und jetzt wächst der Wald dort wieder, da sind die Tiger wieder zurückgekommen. Mhm. Also das ist ganz wunderbar und diese Beispiele gibt es auf verschiedenen Ebenen. Das sind wirklich ganz tolle Leute und das Wichtige dabei ist, das kommt von unten, das ist eine Graswurzelbewegung, das kommt nicht top-down von irgendwelchen Mega-NGO, die da von oben herab sagen, wir müssen die Unternehmen besser machen. Es kommt von unten, von den Leuten, die diese Firmen bekämpfen. Und das habe ich in jedem Land gesehen. Also auch eben, dass das ganz Berührende für mich war, dass in dieser Plantage, in dieser Ausbeuterplantage, in der ich eben in Indonesien auch war, sich tatsächlich eine Gewerkschaft gegründet hat, die auch schon Streik hinbekommen hat. Ich habe dann irgendwann von Herwin, der mich da begleitet hat, ein Video geschickt bekommen, wo dann von den 4 Leuten, die damals noch gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, plötzlich eine Gruppe von Leuten da stand und gesagt hat, ja, wir machen das jetzt. Das ist toll. Auch in der Textilindustrie, das heißt in Bangladesch oder in Mittelamerika, ändert sich nur dann was, wenn die Leute auf die Straße gehen, Gewerkschaften bilden, sie für ihre Rechte und für einen besseren Zustand kaufen, aber nicht, weil Firmen gnädigerweise irgendwie sagen, wir machen mal jetzt hier ein Beschwerdetelefon in die Fabrikhalle rein oder irgend so ein Mist. Also das habe ich schon wirklich gesehen und wirklich in jedem Land, in dem ich recherchiert habe, gibt es mindestens eine wunderbare Graswurzelinitiative, die mutig dafür kämpft, dass es anders wird oder dass Wald erhalten bleibt. Und das haben wir für den Film natürlich auch. Also wir haben eben auch dort in Brasilien Indigene getroffen, die sich ihr Land von den Großgrundbesitzern wieder zurückholen. Und
sehr inspirierend tatsächlich.
Das ist total inspirierend und es macht mir total Mut. Und das ist die Botschaft, die ich gerne verbreiten will, anstatt damit wir von diesem aus dem Supermarkt rauskommen und in die Welt schauen.
Wir haben jetzt viel in die Welt geschaut, aber tatsächlich passiert ja Umweltzerstörung auch bei uns in Deutschland. Und ihr habt das in der Doku, finde ich ganz spannend, verknüpft mit einem Produkt, an dem eigentlich viel Hoffnung hängt, nämlich mit dem hier.
Es ist sehr wichtig, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Das ist wirklich sehr wichtig für die Zukunft der Welt. Wir haben ein Rekordlevel an CO2-Ausstoß. Wir haben vor kurzem den Wert von 403 ppm CO2 in der Atmosphäre übertroffen. Sie können das auf der Grafik sehen und es sieht aus wie eine senkrechte Linie. Und sie steigt weiter. Um etwas zu tun, kamen wir bei Tesla auf das, was wir als den geheimen Masterplan bezeichnen.
Das ist Elon Musk, so eine Art Visionär, so verkauft er sich zumindest selber. Und ich muss sagen, auch ich bin da durchaus anfällig gewesen und habe gedacht, naja, das schafft es mal einer, wirklich E-Autos auf den Markt zu bringen, was die deutsche Autoindustrie ja noch nicht so richtig hinbekommen hat. Und er verkauft es natürlich jetzt hier auch wirklich als Weltrettung. Ihr seid mit dem Ding dann, mit so einem Tesla, durch den größten Braunkohletagebau in Deutschland gefahren. Garzweiler tatsächlich hier in Köln. Wir senden ja aus Köln um die Ecke, man fährt an der Autobahn immer schön vorbei und es ist eine unvorstellbar große Wüstenlandschaft. Ne?
Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch umgehauen, weil also da war ich vorher auch nicht und das fand ich, also da war ich echt platt, also habe ich natürlich schon auf Bildern gesehen und wusste das natürlich auch, habe mich mit RWE ja auch schon beschäftigt, aber diese Dimensionen und diese archaischen riesen Steampunk-mäßigen Riesenmaschinen und diese Zerstörung und dieser Staub und also das war schon echt krass und wir sind natürlich deshalb mit dem Tesla da durchgefahren, weil der Strommix in Deutschland ja doch zu einem großen Teil aus Kohlestrom besteht und man solche Elektroautos eben wie auch den Tesla eben mit Kohlestrom betankt und das tut dann der Umwelt nicht so wahnsinnig viel Gutes und einfach nur so zu berechnen, dass hinten aus dem Auspuff nichts rauskommt, das reicht halt nicht und das Problem an dieser ganzen Elektromobilitäts-Hype ist natürlich, wenn Elektroautos einfach nur die Verbrennungsmotoren austauschen sollen. Also wenn einfach nur eine neue Form des viel zu riesigen Individualverkehrs gefunden wird, dann haben wir dasselbe Problem wie mit Biosprit. Dann reißt es nämlich anderswo wieder neue Löcher auf. Dann haben wir ein Problem mit den Lithiumbatterien, weil das Lithium ja auch in den Anden abgebaut wird und dort Umweltzerstörung nach sich zieht und Vertreibungen. Dann haben wir ein Problem mit seltenen Erden, die radioaktive Stoffe frei werden beim Abbau. Dann haben wir ein Problem mit Konfliktmineralien. Das ist da alles drin und wir haben ein Problem mit Kupfer und Aluminium. Der Verbrauch soll steigen, da gibt es Berechnungen dafür. Und da haben wir dann vielleicht hier ein Auto, das hier wieder macht, dass der Himmel blau ist und wir denken, wieso, hier ist doch alles super, der Himmel ist blau, der Wald ist nicht gestorben. Was haben die denn alle im Rest der Welt? Weil wir natürlich dann diese Folgen wieder ganz systematisch in die Länder des Südens exportieren, wenn es bei uns dann schön sauber ist und wir unsere CO2-Bilanz kleinrechnen können. Und das ärgert mich sehr, denn das ist so ein Beispiel dafür, dass man bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wie wir sie haben, immer am Ende einer langen Kette der Zerstörung ansetzt, an einem Produkt, das dann das besser machen soll, anstatt die Ursache zu betrachten, nämlich einfach viel zu viele Autos. Und als jede Oldschool-Demo und jeder Oldschool-Kampf für eine autofreie Innenstadt, und da wäre ich total dafür, das würde ich sehr begrüßen, sehr viel wichtiger, weil wir von diesem Verkehr weg müssen. Und das hat jetzt nämlich auch nichts mit Verzicht zu tun, sondern mit einem Gewinn, nämlich dass man sich etwas zurückerobert, und gleichzeitig sind das genauso diese Kämpfe, die dann auch die Kämpfe mit dem Süden verbinden. Mhm. Das finde ich dann interessant. Und eben Garzweiler, wir waren dann nachher ja noch bei der RWE Aktionärshauptversammlung und haben dort, sind Zeuge geworden dieses wunderbaren Protests, den ich ja wirklich sehr verehre in Nordrhein-Westfalen, die Antikohlebewegung. Das ist der nächste große Brocken, an den wir dran müssen. Und das macht mich auch sehr, sehr hoffnungsfroh und mutig, dass wir den auch gewinnen werden, wie wir auch den Kampf gegen die Atomkraft gewonnen haben.
Mhm. Das sind jetzt einige Beispiele und wir können wahrscheinlich noch über 200 andere reden, bei denen du schon auch klar gemacht hast, das macht dich wütend. Man hört, du bist emotional auch bei allen Dingen, die auf der anderen Seite da schon so langsam vielleicht so positiv keimen. Warum machst du das alles? Also du recherchierst da ja schon wirklich seit Jahren zu diesem Thema. Was treibt dich da an? Weil das geht ja an die Nieren.
Das geht schon an die Nieren, das stimmt. Also tatsächlich ist es, aber es ist halt auch so, ich will das nicht. Ich möchte das so nicht mehr haben. Ich möchte nie wieder in einer Hütte einer jungen Frau sitzen, deren Mann von der Palmölfirma totgeschlagen worden ist. Ich will nicht mehr auf dem abgebrannten Regenwald stehen und ich möchte nicht Teil dieses Systems sein, das systematisch zerstört. Ich möchte es anders haben und ich möchte in einer gerechten Welt leben. Alle, die ich kennengelernt habe, auf den Reisen, die werde ich nie vergessen und ich werde ihre Kämpfe nicht vergessen und ihr Elend nicht vergessen und ihren Mut aber auch nicht vergessen, der mich auch dran hält, da weiterzumachen. Und ich möchte einfach, dass es anders wird und ich möchte, ich möchte auch andere dazu ermutigen, dasselbe zu wollen, weil ich sehe ja um mich rum auch, dass es mag vielen Leuten scheißegal sein, aber es ist vielen Leuten nicht egal und viele Leute fühlen sich hilflos und würden gerne was machen. Und ich glaube, dass wir zusammen was machen können und ich, ganz im Ernst, das sehe ich bei jeder Demo, bei der ich bin. Ich war jetzt bei dieser Anti-Notstandsgesetze-Demo in München gegen diesen Polizeiwahnsinn. Ja, die CSU hat es jetzt beschlossen, aber da sind wir noch lange nicht fertig. Und da waren mehr als 30.000 Leute auf der Straße, die gesagt haben, nein, das geht jetzt zu weit. Und ich glaube, jeder, der da zum ersten Mal dabei war, hat gemerkt, wow, geil, da sind ja viele. Ich bin nicht alleine. Wir können es zusammen schaffen und wir haben ja auch schon Dinge zusammen geschafft. Und es macht Spaß, Dinge zu ändern, weil man, wenn man ja emanzipatorisch agiert als Bürger, dann ändern sich Dinge und dann gibt einem das auch Kraft. Und das, ja, so beschäftigt mich das eben. Und das Thema Greenwashing beschäftigt mich insbesondere deshalb so, erstens, weil es immer extremer wird, immer elaborierter wird, immer erfolgreicher wird. Ich glaube, dass Greenwashing, und deswegen beschäftige ich mich schon so lange damit, einer der größten Bremsklötze für wirkliche Veränderung ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen und das würde ich gerne erreichen, dass wir nicht mehr die Frage stellen, was soll ich kaufen, wie soll ich als Individuum alles anders machen, sondern was können wir gemeinsam erreichen und die Frage stellen, nicht was sind denn die Lösungen, sondern wo sind die Kräfte, die Lösungen und Alternativen verhindern. Weil die gibt es. Das ist immer so die Frage, was ist denn die Lösung? Was kann man denn anders machen? Es gibt so viele Alternativen. Aber Greenwashing und eben diese Behauptung, die Unternehmen müssen das machen, die blockieren das. Und das ist eine Frage von Machtverhältnissen. Mhm. Und da kommen wir ins Spiel zu sagen, diese Macht müssen wir als Bürger wieder uns zurückerkämpfen.
Und das ist vermutlich auch so ein bisschen das, was du sowohl mit dem aktuellen Buch bewirken willst, aber auch mit der Doku, die ja am Ende wahrscheinlich auch durchaus bewusst nochmal so Graswurzelbewegungen zeigt, die auch mit Demos am Ende rausgeht.
Ja.
Wobei ich schon auch zugeben muss, dass ich nach den 1,5 Stunden Film schon auch ein bisschen lost gewesen bin. Ist das, also es ist halt viel, ne? Es ist halt einfach viel, wo du denkst, oh mein Gott, es läuft einfach so viel schlecht und in deinem Buch sind es nochmal dreimal so viele Geschichten so, ne? Es läuft so viel schlecht. Wo fange ich an? So, ne?
Naja, das ist noch, na klar, wir haben ja für den Film auch überlegt, noch viel, viel mehr zu machen. Hm. Dann sind wir aber zu dem Schluss gekommen, wir wollen eigentlich nicht jetzt in der ganzen Welt zeigen, wo alles scheiße läuft, sondern das System an wenigen Beispielen klar machen. Hm. Und das ist ja wiederum eigentlich die. Naja, wie soll ich sagen? Die einfache Botschaft ist die, es ist nicht so, dass wir an ganz vielen verschiedenen Baustellen arbeiten müssen, sondern begreifen müssen, es ist das System, das schlecht ist. Und das müssen wir ändern. Natürlich ist das ein Riesenbrocken und eine Riesenarbeit. Aber andererseits, und das versuchen wir auch mit dem Film zu zeigen, eben wie Greenwashing dieses System stabilisiert und erhalten soll, fängt es damit an, hoffe ich, aus dem Kino einerseits so ein bisschen belustigt rauszugehen, weil zu sagen, was erzählen die uns eigentlich hier alle für einen Mist? Wenn man rausgeht und denkt, wow, das ist echt Mist, dann und das setzen lässt und dabei rauskommt zu sagen, ich möchte das so nicht mehr haben, das hat mich jetzt echt sauer gemacht, dann wird man auch den Schritt hoffentlich suchen zu sagen, wo kann ich mich engagieren? Mhm. Wo kann ich mich einsetzen? Und wir haben ja viel Positives erlebt auch mit dem Film. Also nach einer der ersten Vorstellungen, die wir auf der Kino, nach der Österreich-Premiere hatten, war das so, dass die in Graz die Wirte gesagt haben, wir kaufen jetzt keine Nestlé und Unilever-Produkte mehr ein. Das ist schon ein größeres Level und das steht dann auch in der Zeitung. Das war super. Also es gibt Reaktionen und wir waren bei vielen Vorstellungen dabei und es haben sich viele Leute angeschaut und alle die Leute, die sich das angeschaut haben, finden das ja scheiße, wie es läuft. Und das finde ich ja schon mal die gute Nachricht zu wissen. Wir sind viele und ich glaube sogar mehr, die es so nicht haben wollen. Und deswegen haben wir die Demo auch am Schluss gezeigt, weil erstens, und ich hoffe, das ist allen, die den Film gesehen, auch aufgefallen, alle Leute, die bei der Demo mit dabei sind, haben ein Lächeln im Gesicht. Die haben gute Laune dabei zu sagen, System Change statt Climate Change. Die haben Freude daran zu sagen, wir ändern das jetzt gemeinsam. Und ich hoffe, das transportiert es auch so ein bisschen, zu sagen, es macht Spaß, zusammen an etwas zu arbeiten, was alles besser macht. Und wir müssen an die Wurzel des Übels dran.
Jetzt will ich da auch gar nicht irgendwie gegenarbeiten oder dieses positive Gefühl irgendwie kleinreden, aber ich habe mich dann schon gefragt, also gerade auch, ihr habt ja zum Beispiel mit Noam Chomsky gesprochen, der sich schon lange auch einsetzt für eine Änderung in der Welt, der das auch sehr gut erklärt hat, was passieren muss und auch nochmal aufgerufen hat, dass wir was tun müssen. So, ne? Der ist, ich glaube, 90 so.
Genau.
Glaubst du, wir erleben das noch, diesen Wechsel? Also er kämpft zum Beispiel ja schon mindestens sein halbes, wenn nicht sogar sein Dreiviertelleben schon dafür. Ne?
Ja. Also nachdem Noam Chomsky überzeugt davon ist, dass wir das schaffen, bin ich das sowieso. Ich will es unbedingt. Ob ich das glaube, keine Ahnung, ich hoffe es. Also da ist meine Hoffnung sehr viel stärker, weil ich habe so viel gesehen. Ich weiß, dass die Menschen, mit denen ich in den Ländern des Südens, auch nicht nur dort, auch hier zu tun habe, überzeugt davon sind, dass es anders möglich ist und stark daran glauben, dass es anders sein, dass wir uns das erkämpfen können. Deswegen, also ich stelle mir bei natürlich, ich habe auch diese Momente, wo ich denke, oh Gott, das wird nichts mehr. Aber ich versuche es mir nicht zu erlauben. Und in dem Moment stelle ich mir so Leute vor, wie Ferry aus unserem Film oder Sonja, die indigenen Kämpferin aus unserem Film, die übrigens die ganze Zeit lacht und fröhlich ist und dann versuche ich mir die vorzustellen und stell mir vor, ich sag denen jetzt, ey Leute, komm, lass gut sein. Ist kann man eh nichts machen. Da ohrfeige ich mich in Gedanken dafür, weil das können wir uns nicht erlauben. Und es hat ja viele Änderungen gegeben. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Also, dass ich hier sitze, dass wir uns hier unterhalten, dass wir Rechte haben, die uns das ermöglichen, offen in den Medien zu sprechen, haben wir uns erkämpft, haben Leute vor uns erkämpft, dass wir Bürgerrechte haben, haben wir uns erkämpft, dass wir einen Atomausstieg haben wir uns erkämpft. Und das ist alles nie vom Himmel gefallen oder von Firmen bereitgestellt worden oder von einer Politik im Sinne der Allgemeinheit entschieden worden. Wir haben es uns erkämpft und da müssen wir dranbleiben. Und diese Kraft, die wir haben, die spüren wir vielleicht nicht mehr. Und deswegen kann ich jedem nur sagen, engagiert euch, sei es für eine autofreie Innenstadt, sei es in einer Kohlebesetzung, sei es in einer Demo gegen Freihandel. Man wird spüren, dass man eine ganz andere Kraft entwickelt, wenn man merkt, hey, ich habe was zu melden, ich habe was zu sagen, ihr seht mich jetzt hier gerade. Mhm. Und das ist bei jedem, auch wenn nicht jede Demo natürlich sofort zu was führt, aber es macht sichtbar. Mhm. Also Ich bin hoffnungsfroh, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Aber wir müssen daran glauben, weil wenn wir aufhören, daran zu glauben, dann geben wir den Konzernen den Freifahrtschein dafür, mit uns zu machen, was sie wollen. Und ich lass das nicht mit mir machen.
Und deswegen ist es vermutlich auch ganz gut, dass positive Beispiele gezeigt werden, was in deinem Buch passiert, was auch in der Doku passiert. Die grüne Lüge heißt beides. Der Film läuft zurzeit in den Kinos. Buch rausgekommen ist im März, kann man kaufen, wenn man sich für das Thema interessiert und dann noch tiefer einsteigen möchte. Und an allem beteiligt und geschrieben hat es Katrin Hartmann, Journalistin und mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Vielen Dank für dieses emotionale Gespräch.
Ich danke. Hat viel Spaß
Sonntag
gemacht.
Noch.
Ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.